Es ist Montag, der so und so vielte Februar 2021. Es ist der Montag nach einem ereignisreichen Wochenende in Osnabrück zum Beispiel, hat heute der sehr talentierte Sportvorstand Benjamin Schmiedes einen Trainer entlassen müssen, wollen, dürfen. Und in Nürnberg hat am Sonntag der ebenfalls sehr talentierte Trainer Robert Klaus eine Wutrede 3.0, 4.0, wie auch immer gehalten. Darüber wollen wir sehr gerne sprechen. Kadepp heißt dieser Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir verbunden sind wie sehr regelmäßig an Montagen Florian Zenger, hallo,
Servus.
und Uli Dickmeier.
Servus.
Also, es gibt einiges zu besprechen. Wir lassen uns kurz von Thomas Korell unseren Sponsor vorstellen und dann geht's aber los mit der wilden Fahrt. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten, weil ich habe den Matchplan erkannt. Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben nach Ballgewinn über den ballfernen Zehner wollten wir umschalten. Wir haben im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Das heißt, erkennbar war es, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt. Und das müssen wir mit den Jungs morgen besprechen, warum diese Sachen nicht funktioniert haben. Und da liegt es nicht an taktischen Dingen, sondern es liegt an den Basics, die ich schon mal angesprochen habe. Zweite Bälle gewinnen, direkte Duelle gewinnen, Sprints setzen, fleißig nacharbeiten, ersten Kontakt sauber machen, 10-Meter-Pass zum Mitspieler bringen, mich aktiv freilaufen. Das sind genau diese Dinge. Wenn wir diese Dinge funktionieren, dann ist der Matchplan klar ersichtlich. Aber auch so konnte man sehen, was wir vorhatten. Nur man hat auch gesehen, dass wir es nicht umgesetzt haben.
Diese Worte hat am Sonntagnachmittag nach der 1:2 Niederlage des ersten FC Nürnberg gegen den FC St. Pauli Robert Klaus in die Welt hineingesprochen. Er war von unserem Kollegen Martin Funk von der Bild-Zeitung Nürnberg nach dem Matchplan gefragt worden und warum denn keiner erkennbar gewesen sei bei dieser doch recht bitteren Niederlage. Und in welche Welt er diese Worte hineingesprochen hat, das hätte Robert Klaus merken können, wenn er am Sonntag noch einmal bei Facebook ein bisschen rumgesucht hätte, was er nicht tut, was ich auch nicht tue. Aber es gibt Menschen, die mir in solchen Zeiten, weil sie mir sehr wohlgesonnen sind, wie der Kollege Michael Fischer, der derzeit mit der Spielvereinigung Fürth auf der Sonnenseite des Lebens steht, Screenshots schicken. Unter anderem hat da ein ehemaliger Clubfußballspieler, nennen wir ihn Alu, Folgendes geschrieben: Ich frage mich, was machen die Herren Profis hauptberuflich in Nürnberg? Trainer, was ist mit dir los? Kannst gerne zur Nachschulung kommen. 10 Grad Minus, dann so ein Bullshit erzählen. Spielt erfolgreich Fußball, ein Tor mehr als der Gegner, das reicht. Sofort entlassen oder mal im normalen Fußball ankommen. War nur Siebtbester im DFB-Lehrgang, Grinse, Smiley. Zwei solche Gegentore, harmlos ohne Ende nach vorne. Kein Team, kein Kampf, der Fall ist hoffnungslos. Seit Aufstieg 2018 nur noch zum Schämen. Aber schön auf dicke Hose machen, das ist zweite Liga, keine Fehler, hinten und vorne eine Kiste, dann bist Meister, ihr spielt wieder um Abstieg. Das hat auch nichts mit Trainer zu tun, kannst noch 8 holen, hier geht's einigen zu gut, schaut ja nicht mal mehr einer zu. Kein Stolz, keine Ehre, so kommt es rüber, sorry, aber das hat nichts mit Profifußball zu tun. Wie seht ihr das? Anspruch ist, um Titel zu spielen, ja, ihr schafft's, das Corona-Thema Nummer 3 ist Lauterbach auf 2, Club ist die 1. Clown-Smiley, Schneeflocken, Schneemänner. Gerät da Wissenschaft an ihre Grenzen, Flo?
Gute
kann man,
Frage.
Ist dieser Ex-Profi, den wir Alu nennen, ist der noch für asymmetrische Linksverteidiger und breitziehende linke Zehner zu erreichen?
Wenn er das nicht kapiert, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er Siebtbester beim DFB war. Weil ganz ehrlich, so viel, das ist eigentlich noch relative Basics, die man schon wissen kann. Natürlich hat es der Robert Klaus absichtlich so formuliert, als Reaktion auf die Frage. Ich hoffe auch, dass er seinen Spielern vielleicht ein bisschen banaler erklärt, aber das ist ja noch nichts, wo man sagt, da steigt man jetzt unglaublich tief in die Tiefen. Ein asymmetrischer Linksverteidiger ist einfach nur, dass die Viererkette nicht auf gleicher Distanz steht.
Sehr gut, so habe ich es vorhin in einem Telefonat versucht, den Kollegen zu erklären. War mir aber natürlich nicht sicher, ob das auch so richtig ist. Mhm. Aber das bedeutet einfach, dass dieser Linksverteidiger ein bisschen weiter vorne spielt als der.
Also ein asymmetrischer Linksverteidiger kann sein, dass er ein Stück weiter vorne steht. Das war jetzt, wenn man sich die Realtaktik ansieht, eher nicht der Fall. Da war eher der Rechtsverteidiger weiter vorne, aber dass er halt einfach ein bisschen mehr, normalerweise hast du ja eine Viererkette und die steht mit gleichen Abständen und die kann asymmetrisch kann auch einfach nur heißen, dass der ein bisschen weiter weg steht, vielleicht auch ein bisschen weiter nach vorne. Das ist halt eine Fachsprache, so wie wir auch alle in unseren Berufen halt Fachsprachen haben. Das ist auch noch nicht das Problem. Ich finde auch nicht, dass der ballferne Zehner ein großes Problem ist. Das heißt einfach nur, dass man halt, dass das in dem System von Klaus gibt's halt zwei äußere Zehner. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil man beim Zehner immer vorne an den denkt, der hinter den Spitzen ist. Ist es aber halt nicht, sondern halt zwei Zehner außen. Und dann ballfern ist einfach nur der weiter weg vom Ball ist. Und breit ziehen heißt nur, dass er sich halt möglichst nah an die Auslinie stellt, damit das Spielfeld breit gemacht wird. Das sind alles Sachen, wo ich sag, das ist noch nicht so tief, dass man da jetzt wirklich wahnsinnig viel Verständnis für braucht. Es ist halt nur in seiner Kompaktheit so oft schon absichtlich provokativ formuliert, denke ich.
Ja. Er hatte Robert Klaus sehr schlechte Laune, Uli, nach diesem Spiel. Das hat sich in der Pressekonferenz früh angedeutet, wo er doch sehr deutlich seine Mannschaft kritisiert hat. Fandest du diese Antwort, die dann da auf die Matchplan-Frage kommt, fandest du die okay oder dann auch ein bisschen drüber?
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, muss ich gestehen. Also mich haben auch gestern noch viele, auch so über WhatsApp, diverse Zuschriften erreicht von Menschen, die das ganz furchtbar fanden und vollkommen abgehoben. Und es war natürlich, wie es der Flo schon gesagt hat, ich glaube, es war schon auch ein bisschen provokant. Man hätte das sicherlich auch anders formulieren können. Er wollte damit halt natürlich auch ein bisschen durchblicken lassen, dass wir wahrscheinlich alle viel zu doof sind, um seinen Matchplan zu kapieren. Der Kollege, der Spieler, den wir Alu nennen, das ist ja so meine Generation. Für uns war
auch
halt
deine Spielweise.
Ja, genau. Ja. Für uns war halt nach hinten abkippen. Das war irgendwann nachts um 11 im Sportheim. Insofern kann ich das schon verstehen, dass er da Probleme hat mit dieser neuen Fußballsprache. Die gehört aber irgendwo halt jetzt dazu. Andererseits, wenn Klaus dann auf die Frage wieder geantwortet hätte, wir müssen Gras fressen oder griffiger werden oder die üblichen Phrasen, hätten wir es ihm auch wieder um die Ohren kaut. Ist schwierig. Also ich habe gewisserweise Verständnis. Ich finde, er hat versucht, das zu erklären. Wie der Flo sagt, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, kann man schon verstehen, was er meint. Es kommt aber halt nach so einem Spiel einfach blöd rüber. Also ich vergleiche es mal. Ich habe einen Hund, den habe ich jetzt beigebracht, eine Pirouette zu drehen. Aber wenn Sitz und Platz nicht funktioniert, kommt es halt doof.
Wie bringt man einem Hund Beine Pirouette?
Mit Leckerli. Dann sollte man das mal probieren.
Robert Klaus hat ja jetzt eigentlich eher die andere Variante dann gegenüber der Mannschaft eingeschlagen. Nicht die Leckerli, sondern eher...
Aber es ist ja eben so, die Basics müssen halt stimmen. Und ich habe jetzt gerade auf 11 Freunde Facebook-Seite mit jemandem das Diskutieren angefangen, was man eigentlich nie machen soll, aber... der dann auch drauf verwiesen hat, ich glaube, er hat das Spiel nicht gesehen, aber dass der Club doch mehr Ballbesitz hatte und bessere Passquote. Und dann sage, ja, Lukas Mühl hatte eine Passquote von 70% gestern. Über seine Leistung, glaube ich, gibt es aber keine
zwei
Meinungen.
Zum Gegenspieler.
Man muss, wenn die Basics nicht stimmen, dann kommt halt so eine Analyse mit asymmetrischem Linksverteidiger immer ein bisschen schlecht rüber.
Wobei man sagen muss, dass Robert Klaus das natürlich auch mehrfach betont hat, dass das Problem eben war, dass diese Grundlagen nicht funktioniert haben. Pässe über 10 Meter, Zweikampfführung und sonstiges.
Er hat ja am Schluss selber gesagt, das Problem an dem Matchplan war halt, dass er nicht funktioniert hat. Ja. Das ist ja das eigentliche Problem. Ich glaube nicht, das Problem ist, wie er wird jetzt seinen Spielern das weder so komplex in einer Minute erörtern. Ich glaube, die werden das schon etwas detaillierter besprechen, was sie machen müssen. Er wird auch nicht nur sagen, geht's raus und spielt Fußball. Also
ja, aber das ist doch
schon zu.
Ja,
dass er die Mannschaft da einstellt und dass die im Prinzip auch wissen, was sie zu tun haben. Ich meine, das gehört zum Berufsbild halt dazu, dass man sich die wachsen ja alle so auf inzwischen. Also die werden ja von klein auf geschult, auch mit diesen Fachbegriffen, das hast du in der Jugend genauso. Also ich glaube schon, dass sie eigentlich theoretisch wissen, was sie machen sollen. Sie können es halt nicht.
Ja, das ist die schönste Erkenntnis dieser Saison. Aber das ist tatsächlich auch eine interessante Frage, die man in dieser Woche nicht mehr direkt stellen kann, weil, wie wir gerade erfahren haben, die Spieler des ersten FC Nürnberg in dieser Woche nicht mehr sprechen wollen mit den Medienvertretern, weil sie das Gefühl haben, dass ihnen alles negativ ausgelegt wird und sie.
Ja, aber nicht von euch, oder?
Die Begründung war
ja eher eine andere.
Die Begründung war eher die, dass wenn unsere Texte, Formate, wie auch immer dann im Internet vervielfältigt werden, dass dort die Menschen dann, egal wer was sagt, sehr allergisch drauf reagieren mit ihrerseits Wutreden. Hast du da Verständnis dafür? Erstmal das vielleicht noch abhandeln, Uli? Dass eine Mannschaft dann sagt, nö, jetzt reden wir nicht mehr, wir wollen Taten folgen lassen.
Das Schöne ist, dass mir das vollkommen egal ist, weil ich Urlaub habe die Woche und mit keinem reden muss. Alles richtig gemacht in der Terminplanung.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ich arbeite also die Woche durch.
Dein Problem.
Ja.
Ich kann es ein Stück weit, kann ich schon verstehen. Klar, also die sind auch in den sozialen Medien unterwegs und kriegen das auch mit. Und im Prinzip ist es ja, es stimmt ja egal, was sie jetzt sagen. Sie kriegen es um die Ohren kaut. Wenn sie irgendwie sagen, was sie jetzt besser machen wollen, dann heißt es ja, dann müsst ihr es halt mal auf den Platz umsetzen. Ne? Nicht nur labern, sondern auch mal Taten folgen lassen. Also es ist schon schwer. Wobei ich prinzipiell so Presseboykott, was man so nennen soll, oder selbst auferlegten Maulkorb generell einfach mal ein bisschen albern finde.
Ja, Flo? Ja,
aber ihr könntet doch genauso sagen, so, wir schreiben jetzt einfach mal eine Woche nicht über den Club.
Oder wir reden jetzt heute einfach mal nichts. Wir haben vorher schon gesagt, 40 Minuten Schweigen heute.
Ja, das wäre schön. Nur dieses.
Aber das kann man mal. Da wäre doch dann die Frage. Also ist jetzt tatsächlich für mich die Frage, würde dann, weil ich das vorher auch mit meinem Kumpel Andi, den ich jetzt wieder erwähne, besprochen habe, wenn einfach mal keine Berichterstattung für eine Woche wäre, wird dann der Verein nicht doch einknicken oder wird er sagen, naja, wir haben ja unsere Kanäle, ist uns doch egal.
Ich glaube.
Interessant. Es gibt ja dieses Experiment schon ein bisschen in unseren Breiten, weil ja die Bild-Zeitung und die Spielvereinigung Greuther Fürth vor einiger Zeit mal aneinander geraten sind. Und die, ich glaube, es ist immer noch so, ich kriege die Bild-Zeitung im Homeoffice nicht mehr so mit, aber Berichterstattung über die Spielvereinigung findet in der Bild-Zeitung doch nur sehr rudimentär statt. Da bin ich jetzt zu wenig drin, um zu wissen, ob das die Spielvereinigung sehr ärgert. Ich glaube, in der Anfangszeit war das ein bisschen so, aber ja, es ist die Frage, ob die Vereine noch angewiesen sind auf die Berichterstattung der klassischen Medien. Das ist ja ein Thema, das wir schon länger diskutieren.
Also was ich so höre, glaube ich, ist man in Fürth mit der Situation nicht so sehr unglücklich, weil man da gerne in Ruhe arbeitet und das ist natürlich gerade, wenn ein Medium wie die Bild-Zeitung sich da raushält, vielleicht das Arbeiten hin und wieder durchaus erleichtern kann.
Ja, wobei ich schon auch mitbekomme, dass es oft öfter mal Beschwerden gibt, auch von offizieller Seite, dass so eine angebliche Ungleichbehandlung existiert zwischen Spielvereinigung und 1. FC Nürnberg, was auch vor allem unsere Zeitungen betrifft, dass über diesen schwindligen Club mehrere Seiten gefüllt werden, während die Spielvereinigung aufsteigen kann und mit einem Einspalter 30 Zeiler abgetan wird, was natürlich auch Quatsch ist. Aber ja, ich glaube eher, dass es für die Menschen da draußen uncool wäre, wenn es diese Berichterstattung gar nicht mehr gäbe von objektiver Seite aus, sondern nur noch diese Vereinsberichterstattung. Wie siehst du das, Flo?
Ja, da kommt jetzt dann der Sozialkunde oder der Lehrer der politischen Bildung durch, der natürlich sagt, objektive und unparteiische Berichterstattung ist wichtig und man darf Berichterstattung grundsätzlich nicht nur demjenigen überlassen, über den berichtet wird. Und das wäre ja beim Vereinsmedium so. Aber ich denke, also ich finde halt viele Entwicklungen im Profifußball und das sowas wie ein Presseboykott gehört da halt dazu schon bedenklich, weil das halt einfach wirklich da in die Richtung geht, dass man sagt, so, nö, dann entziehen wir uns halt dem, was unangenehm für uns ist, und das ist ein bisschen auch so ein Stück weit entzieht man sich damit ja auch der Verantwortung und füttert doch auch wieder das Bild des leicht beleidigten, immer etwas mimosenhaften Profis, der keinen Druck aushält. Und das ist ja eigentlich genau das Problem, das bei dieser Mannschaft inzwischen jetzt in 2 Jahren immer entstanden ist, dass sie keinen Druck aushält, egal ob auf dem Platz und jetzt medial, jetzt käme ein bisschen Druck, jetzt entzieht sie sich dem auch wieder. Ja. Das Bild finde ich gefährlich.
Ja. Zumal wir nochmal auch dieses Ding transportiert, dass man sehr darauf hört, was in den sozialen Netzwerken so geschrieben wird. Also dass man sich, das beweist ja doch, dass der Verein sich davon einigermaßen abhängig macht in seinem Handeln. Und wenn man dann vorher sagt, nee, wir sagen jetzt gar nichts mehr, weil wir dann bloß beschimpft werden, dann
ja, und so wird man halt dafür beschimpft, dass man nichts sagt. Also ich meine, ja, man löst damit meiner Meinung nach überhaupt kein Problem.
Ja.
Was noch dazu kommt, ist, dass in der jetzigen Situation die Spieler keinerlei Kontakt mit Fans haben, also weder beim Training noch im Stadion. Also es fehlt ja so ein bisschen die Möglichkeit, auch mal zu reflektieren, was denken die denn eigentlich von uns? Das hatten wir schon öfter, das Thema, dass man nach Spielen dann Zitate bekam von Spielern, die das alles gar nicht so schlecht fanden, wo man sich gedacht hat, Leute, habt ihr das mal euch selber angeschaut? Also da fehlt so ein wenig die Rückmeldung von den Rängen. Wenn die Leute pfeifen, dann merkt halt vielleicht auch der Spieler, dass das heute nicht so geil war, was sie geboten haben. Und da fehlt halt momentan, die leben in ihrer Blase, in ihrem luftleeren Raum. Und wenn man sich jetzt da auch noch entzieht, ist die Frage, ob das so eine gute Idee ist. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ich stelle mir manchmal auch die Sinnfrage bei solchen Gesprächen mit Spielern, in welcher Form die inzwischen stattfinden. Früher konnte man einfach auch mal mit einem Spieler unter 4 Augen im Vertrauen mal was besprechen. Das hat man dann auch nicht geschrieben, aber es hat einem geholfen, einfach so ein paar Zusammenhänge zu verstehen oder auch vielleicht zu kapieren, wo hapert es denn gerade und wo liegt das Problem. Sowas ist ja alles nicht mehr möglich. Also wir führen Gespräche unter Aufsicht, um es mal so zu nennen, der Presseabteilung, und selbst die banalsten Gespräche musst du vorher nochmal die Zitate dir autorisieren lassen, dann werden selbst bei den ungefährlichsten Sätzen noch einmal ein paar Sachen abgeändert. Also was dann rauskommt bei diesen Spielergesprächen, ist ja dann auch so ein bisschen fragwürdig inzwischen, muss man ehrlicherweise sagen. Der Erkenntnisgewinn.
Ja. Es gibt aber auch welche mit Erkenntnisgewinn, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Also eher keine gute Idee der Mannschaft des 1. FC Nürnberg jetzt.
Ja, es schließt an die wenigen guten Ideen am Platz halt einfach an.
So ist es. Sprechen. Glaubt ihr, Robert Klaus spricht so mit seiner Mannschaft, wie er da am Sonntag mit Martin Funk gesprochen hat? Es gab jetzt viele auch kluge Menschen, die darauf reagiert haben und sagen, das wäre doch sehr bedenklich.
Natürlich nicht. Also ich rede doch, also das macht aber doch, also das kann ich jetzt nur aus meiner Lehrersicht halt auch sagen, ich rede doch mit den Kollegen teilweise auch anders als mit meinen Schülern, auch wenn es ums Gleiche geht. Und das ist auch nichts anderes. Der wird sich nicht hinstellen und vor allem nicht in dieser Kompaktheit das Ganze vermitteln, sondern er wird jedem Spieler einzeln erklären, was er zu tun hat. Er wird halt dem Dove dann sagen, manchmal bist du zweiter Stürmer, manchmal lässt dich ein bisschen rausziehen. Der wird dem linken Zehner sagen, du stehst möglichst nah an der Seitenlinie und machst dadurch das Spielfeld breit. Und dann wird er sagen, in der einen Situation machst du es so, in der anderen machst du es so. Der hat ja auch Zeit, mit denen zu sprechen. Der muss ja nicht, wie jetzt in dieser Pressekonferenz, in 20 Sekunden einfach sagen, ja, ich erkläre jetzt alles in 20 Sekunden, sondern er hat ja ganz viel Zeit. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der wirklich mit den Spielern auch auf dieser Sprache spricht. Und wenn er es täte, hätte er noch 2 Co-Trainer, die garantiert nicht diese Sprache sprechen.
Aber also könnte er es denn? Müssen Fußballspieler im Jahr 2021 genau diese Sprache verstehen?
Nein. Die müssen wissen, was sie tun. Wie man das ihnen erklärt, das ist völlig wurscht. Ich glaube, also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass die das wirklich so, dass die das in der Kompaktheit selber verstehen würden. Das müssen sie ja auch nicht. Die müssen wissen, was sie zu tun haben. Und die Vermittlung dessen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der großartig, ich meine, das Abkippen ist jetzt nicht das Problem, aber dass der so großartig in diesen weitschweifenden Begriffen spricht, sondern der wird halt sagen, du stehst da, du stehst da. Und klar gibt's Spieler, die es verstehen, aber nicht alle. Das ist wie immer.
Wie hat sich diese Sprache entwickelt, Uli? Das gab's doch nicht, als du damals angefangen hast. Warum ist diese Fachsprache im Fußball?
Du spielst jetzt wieder auf mein hohes Alter an, ne? Als ich damals angefangen habe in den 80ern.
Apropos hohes Alter, Wolfgang Lass wird heute 50. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Aber zurück zum Thema.
Ja. Ja, das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt. Also ich habe ja noch andere Trainer miterlebt. Ich glaube, mein erster Trainer, den ich als Journalist hier erlebt habe, war Willi Entenmann. Mhm. Also der, glaube ich, Gott hab ihn selig. Der hätte jetzt mit asymmetrischen Linksverteidigern, glaube ich, auch nicht so viel anfangen können. Auch Hans Meyer, glaube ich, der wird jetzt gern dieses kleine Video gepostet aus dem Training, wo Hans Meyer mal so einen kurzen Ausraster hat, den Ivan Zaenko ins Eck stellt, so als Gegenbeispiel eben, so nach dem Motto, so muss man doch mit denen reden. Ist natürlich eine komplett andere Generation.
Der sich auch immer sehr über den Begriff Gegenpressing aufregen kann. Ja,
das stimmt. Ja. Oder Box. Mhm. Aber generell, also ich meine, selbst ein Trainer zuletzt wie Jens Keller hat ja dann doch eher zu den handelsüblichen Phrasen gegriffen, wenn er irgendwelche Taktiken erklären sollte und glaube ich, war auch noch eine andere Generation, eine andere Herangehensweise. Aber es ist schon auffällig, dass bei den jüngeren Trainern, Tedesco war das ja auf Schalke ähnlich, den hat man auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen, wenn er da seine Spielphilosophie sehr, sehr blumig oder sehr, sehr fachchinesisch erklärt hat. Das ist schon ein Merkmal der neuen Trainergeneration, die der Mehmet Scholl damals als Laptop-Trainer etwas verächtlich verspottet hat. Ja,
glaube ich. Der sehr erfolgreiche Trainer Mehmet
Scholl. Ja, genau. Flo, warum diese Sprache? Seid da ihr Freaks dran schuld?
Nee, darin ist die DFB-Trainerausbildung, denke ich, schuld, die halt einfach das Ganze bisschen verstromlinienförmigt hat und dann halt einfach sich auch auf den Fachbegriffe-Kanon einfach mehr geeinigt hat. Die ganzen Phänomene gab es ja früher auch. Ich meine, also ganz ehrlich, Horst Leupold war auch ein asymmetrischer Rechtsverteidiger, weil der immer die ganze Zeit nach vorn marschiert ist. Das hieß halt nur nicht so.
Ja.
Das Phänomen gibt's schon immer. Man hat halt dann einfach sich nur an irgendeiner Stelle mal drauf geeinigt. Das ist jetzt das Vokabular. Dann gab's diese Vereinheitlichung hinsichtlich zum Fußballlehrer. Das heißt, da gibt's dann auch einen Frank Wormuth und so, die halt dann sich mal irgendwann auf so einen Kanon an Begriffe geeinigt hat. Weil man kann ja durchaus auch, manchmal geht's ja auch nur um unterschiedliche Begriffe. Also man kann zum Beispiel, Beispiel aus der Theorie ist, man kann wenn man ein Spiel aufbaut, kann man ja theoretisch auch den Torwart mit zwischen die Innenverteidiger stellen und die bauen dann zu dritt auf. Und da gibt's noch keinen Begriff dafür. Da könnte man jetzt sagen, man könnte den Torwart da als falschen Einser bezeichnen, man könnte aber auch von Torwartkette sprechen und irgendwann verselbstständigt sich das halt, dass einer von diesen Lehrenden in der Ausbildung sagt, wir nennen das jetzt so oder so, und dann kommen diese Begriffe, das ist nicht mehr.
Ich bin sehr dafür, den falschen Einser damit jetzt hier festzuzurren. Wir sind ja auch irgendwie in der Lehre tätig.
Ja.
Ja.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich nur das. Ja. Das ist gar nicht mehr. Und von daher, das ist halt einfach eine Berufssprache, so wie alles andere auch. Also du hast im Vorgespräch schon die Hurenkinder gebracht, also ne, wenn ihr da drüber spricht, wisst ihr, was das ist. Der Hörer weiß nicht unbedingt, was es ist.
Ja.
Wir klären es aufklären.
Wir klären es jetzt auch nicht auf, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob ein Hurenkind jetzt das...
was anders ist als ein Schusterjunge.
Ja, was der Schusterjunge und was das Hurenkind ist, da habe ich schon immer meine Probleme. Aber das ist einfach, eins ist, wenn unten im Zeitungstext eine Zeile für sich steht, genau noch umläuft oder eben oben. Und ja, dafür gibt's diese wunderbaren Begriffe bei uns in der Zeitungsbranche.
Michael Köllner hat auch ein neues Buch veröffentlicht, wo alles wunderbar drinsteht, was man wissen muss als Trainer und...
Ach so, ich dachte über Journalismus.
Also, das auch.
Trau ich ihm nämlich auch zu.
Also Michael Köllner hat ja diese ganzen Fachbegriffe hier auch schon installiert, mehr oder weniger. Man hat ihn halt bloß nicht verstanden. Also,
weil er sehr oberpfälzisch ausgesprochen hat. Ja, okay.
Der Klang ist dann halt noch einmal ein wenig exotischer.
Und weil Michael Kölner zwischendrin halt Veranstaltungstipps geben konnte. Das kann Robert Klaus ja nicht, weil alles zu ist.
Ja, schwierig. Ja, man muss ja diese Sprache wirklich auch überhaupt nicht ablehnen oder doof finden. Man kann sich ein bisschen über sie wundern, wie man sich halt über viele Fachsprachen wundern kann.
Ich würde einfach, also ganz gern, um das abzuschließen, den von mir sehr geschätzten Tobi Escher zitieren, der da sagt und mir aus der Seele spricht, ich würde nie so schreiben, wie Klaus hier spricht, das würde ich auch nicht, weil es zu unverständlich ist für 95% der Leser. Kommunikation dreht sich ja auch immer um die Frage, wie etwas beim Gegenüber ankommt.
Ja.
Und das ist hier die Medien und die Fans, und von denen finden viele die Begriffe halt lächerlich. Völlig richtig.
Du hast gerade deine wöchentliche Kolumne gekippt, ist dir klar, ne?
Ich bemühe mich inzwischen. Ich glaube, der Vorbericht für St. Pauli war schon sehr viel weniger Fachchinesisch, als er schon mal war. Ich lerne auch noch.
Möchte nicht wissen, wie das unredigiert ausschaut.
Genauso, weil es wird nicht redigiert.
Ich verwandle nur dies in das, aber sonst ist eigentlich alles so, wie es der Zinger daheim aufschreibt. Er hat sich angreifbar gemacht ein bisschen, ne? Durch diesen Auftritt. Er kam sehr beleidigt rüber, und jetzt gibt's halt wirklich schon viele, viele Menschen, die vielleicht nicht reflektieren oder mehr reflektieren als ich, die sagen, wie will denn der die Mannschaft erreichen und sowas. Also das, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, eher nicht, ne?
Also man merkt ja, da merkt man, glaube ich, wirklich so diese Unerfahrenheit in der Öffentlichkeitsarbeit, was halt aus Leipzig auch noch nicht so kannte, und als Cheftrainer. Es war auch kürzlich schon mal in der Pressekonferenz, wo er das alles so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat, ist es eine Krise, ist es keine Krise. Also da muss er einfach noch dazulernen. Man muss natürlich fairerweise sagen, als er am Anfang der Saison uns und allen anderen den Fußball so erklärt hat, fanden es alle ganz klasse und sagen, oh, der mal eben nicht diese gängigen Phrasen und mal nicht Gras fressen, sondern der erklärt den Fußball mal, ist ja toll. Gut, wenn dann halt der Misserfolg dazu kommt, dann kippt es halt ins Gegenteil um.
Ja.
Ja, das war ja zu erwarten, dass es genau so läuft. Ich finde, die Angreifbarkeit ist halt da, weil ich denke ganz stark, dass da eben auch, also er und Martin Funk kommen halt, obwohl sie sich noch nie gesehen haben, irgendwie nicht miteinander klar. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bildberichterstattung nicht zu dem passt, also die Art der Berichterstattung einfach nicht dazu passt, was Robert Klaus von Journalismus erwartet. Wahrscheinlich auch, weil er, ich weiß auch nicht, ob der in Leipzig hier Bildzeitung erlebt hat. Also das sind halt einfach so Sachen, das gehört halt alles zur Berichterstattung mit dazu. Ich verstehe dann auch durchaus, dass halt die Kollegen von der Bildzeitung eher auf Narrative und halt auf Geschichten gehen müssen, und die bietet die ganze Situation schon schwierig, nicht? Und dann kommt die Frage eben, und es war aber aus der Situation raus, glaube ich, schon auch so, es war halt sarkastisch, er war eh schon geladen, er hat sich ja fast schon mit den Spielern von St. Pauli geschlägert, und dann ist er eh aufgeladen, und dann kommt diese Frage, die natürlich provokativ ist, ne? Man hat den Matchplan nicht erkannt, warum denn? Und dann kommt eben so eine sarkastische Antwort. Ich glaube halt nicht, dass er sich damit einen wahnsinnigen Gefallen getan hat, weil jetzt wird nur der Clip, nur diese 20 Sekunden, wird rauf und runter gespielt. Ich sehe es jetzt schon, also 11 Freunde, Sportschau, die bringen das jetzt alles, und die Kommentare drunter ist halt immer nur, die gehen halt alle in Richtung Alu und nicht in, also jenseits.
Ja, es ist gemischt, habe ich das Gefühl. Ne? Also es gibt auch welche, die das genau verteidigen, auch mit den Worten eben, das ist eine Berufssprache und erklär doch nur, und wenn man sich ein bisschen mit der Materie befassen möchte, dann kann man das schon verstehen. Aber ich gebe dir recht, der Großteil geht so eher in Richtung Alu, dass man sagt, wenn er mit seiner Mannschaft auch so spricht, dann ist es kein Wunder, dass sie so spielen. Ist ein bisschen populistisch natürlich. Ich glaube auch nicht, dass das Problem ist. Haben wir schon drüber gesprochen. Aber ja, ich glaube auch, dass sich kein Gefallen damit getan hat. Und man merkt bei ihm gerade schon deutlich, dass er nervlich angespannt ist. Das hat man während des ganzen Spiels gemerkt. Auch dieser Disput mit Handwerker während des Spiels war ja auch nicht unbedingt so clever. Also er wirkt schon gerade ein bisschen mental, wohl wissend um die Situation und nicht mehr so gelassen und vielleicht souverän wie am Anfang.
Ist es so eine Konfliktlinie, die was wird eine Konfliktlinie länger, größer, keine Ahnung.
Tiefer.
Tiefer wird mit dieser zwischen dem Sportjournalismus, wie er bisher existierte, und dieser Trainergeneration, die da jetzt herankommt, dass, weil, um ehrlich zu sein, sind ja solche Formate wie deins, Flo, immer noch sehr, sehr selten im deutschen Fußball. Journalismus, und es, wie du gesagt hast, es werden eher die Geschichten erzählt, die Heldengeschichten. Wer muss da auf wen zugehen?
Fragst du den einen der großen Vertreter der einen Seite. Ich denke, es muss beides Platz haben. Also du musst, also ich meine, das sage ich, spreche jetzt dann eher als jemand, der ja dann doch übers Fansein kommt. Du musst natürlich die Geschichten erzählen können, du musst aber beide Seiten einfach Platz lassen, und du musst auch als Fan irgendwie akzeptieren, dass es diese Ebene gibt und diese Ebene dann eben gleichwertig für gewisse Dinge steht. Also, dass du halt quasi sagst, das erklärt mir die eine Seite, die Geschichten erzählen mir den Fußball zu 50 oder zu 60%, und die andere, die Taktik und die Zahlen und so weiter, erzählen halt auch 40-50%. Und die Erkenntnis, dass beides nur nebeneinander funktioniert, ich glaube, die muss auf beiden Seiten reifen. Also das ist durchaus nämlich so, ich kann ja auch anders schreiben, vielleicht nicht so gut wie das andere, aber man muss, glaube ich, irgendwie beides zusammenkriegen und kapieren, dass eben beides zusammen existiert und dass nur beides zusammen den Fußball erklären kann und nicht nur die eine Seite und nicht nur die andere Seite. Deshalb glaube ich auch, dass Vereine, die nur auf die eine Art oder nur auf die andere Art arbeiten, lang nicht so erfolgreich sind wie Vereine, die beides kombinieren.
Hm. Also, sehe ich genauso. Also ja. Letztlich ist Fußball halt auch einfach so ein beliebter Sport, weil es im Prinzip ein einfacher Sport ist, den eigentlich jeder versteht und wo jeder auch eine Meinung dazu hat und jeder ein bisschen mitdiskutieren kann. Und auch das muss ein Robert Klaus verstehen letztlich, dass der gemeine Fan eben auch sich sein Urteil bildet. Und wenn Mühl halt dem Burgstaller dreimal den Ball vor die Füße legt, dann muss man halt nicht mehr über irgendwelche taktischen Raffinessen dozieren, weil das geht dann halt am Thema vorbei. Aber wie der Flo sagt, ich finde auch, es hat alles seine Berechtigung, diese eher wissenschaftliche Ebene für Taktik-Nerds, und das ist auch eine Entwicklung, die gehört im Profifußball zumindest dazu. Aber letztlich soll es vielleicht auch einfach der Sport bleiben, der ist und der ihn zum Volkssport Nummer 1, sagt man immer, gemacht hat. Eben einfach eine gewisse simple, wie soll man sagen, Struktur, Erklärungsweise. Also Fußball ist eben ein Sport, den jeder eigentlich kapieren kann, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen.
Also hat Michael Kölner diese beiden Welten noch am ehesten zusammengebracht, gepaart mit einer Prise Verrücktheit, weil er alles bedient hat.
Das konnte kein Widerspruch.
Widerspruch. Dann wollen wir über dieses Fußballspiel auch noch reden.
Müssen wir.
Es der Matchplan hat ungefähr für mich erkenntlich 10 Minuten funktioniert. Der Widersprüche?
Nein.
Das war die Dovedan-Chance, ne? Nach dem.
Ja. Und es war
auch der einzige.
Es sah dieses Anlaufen auf Pressing Linie 1 auch sehr okay aus.
Ja. Bis dahin, ne? Also ist ja Pressing Linie 1 heißt ja nichts anderes, dass man halt relativ früh anläuft, also noch in der gegnerischen Hälfte, 2 wäre ab der Mittellinie, 3 wäre dann hinter der Mittellinie, und Gegner gibt es dann auch noch Pressing
und gegen Gegner, das heißt, man läuft 5 ist dann an. 5 ist dann, was der Club ab der 10. Minute gemacht hat.
Ja, 5 ist eher das, was St. Pauli in der Schlussphase gemacht hat.
Okay. Ja. Okay, also der Anfang war in Ordnung. Und dann,
das ist aber immer halt sowas, ne? Wenn man sich schon an 10 Minuten noch rankratzen muss.
Wir sind hier der Bescheidenheits-Podcast von Nordbayern.de. Ja, genau. Und dann ging es dahin. Und eine besonders tragische Figur machte bei diesem Dahingehen Lukas Mühl. Uli hat es schon angesprochen. Er ist aber natürlich nicht alleine verantwortlich für diese dann doch sehr deutliche Niederlage, obwohl sie getarnt mit einem 1-2 daher kam. Auch der Trainer hat es während der Pressekonferenz, glaube ich, nochmal gesagt, dass die Innenverteidiger immer doof ausschauen, wenn vor ihnen nicht richtig gearbeitet wird. Auch wenn Lukas Mühl, so leid es mir tut, schon besonders doof ausgesehen hat. Und die Sachen, die er da veranstaltet hat, auch die Reihe vor ihm schlecht hätte verhindern können. Doch? Dann bitte.
Ich vorneweg, die 6, die er notenmäßig gekriegt hat, die hat er nicht nur vom Uli gekriegt, nicht nur von der Bild und vom Kicker, sondern auch von mir. Also das ist ja völlig klar, aber man muss halt trotzdem auch sagen, Lukas Mühl wird halt oft von seinen Mitspielern auf einer einsamen Insel ausgesetzt und gesagt hat, da mach mal. Das war jetzt beim 0-1, war es der Sörensen-Kopfball vorher, der einfach mies ist und deshalb kommt er in das Duell. Der Elfmeter vorm 0-2 ist, ganz ehrlich, da weiß ich nicht, wem ich alles die Schuld geben kann, weil das ist so desaströs.
Dem
ist.
Trainer.
Auch dem Trainer, weil er hat seine Klappe zu halten, der hat nicht den Handwerk. Ich habe mich wirklich, ich reg mich normal nett auf, aber das ist so eine Szene, ne? Handwerker und Scheffler maulen sich auch über 20 Meter an. Klaus meint, sich einmischen zu müssen und zu quasi Scheffler recht zu geben, weil Handwerker halt einfach die Innenbahn wirklich scheiße verteidigt hat. Aber genau diese 2 Sekunden, die es länger dauert, führt dazu, dass Handwerker nicht in Position läuft. St. Pauli läuft, spielt den Einwurf schnell aus. Dann ist Marc Reiter auch noch zu langsam mit seinem Bein gegen Chiré. Chiré läuft nach innen und Mühl verteidigt halt einfach auch, ja, ich habe es ja schon gesagt, ich kann nach knapp 15 Jahren immer noch dilettantisch nicht schreiben, aber das ist das einzige Wort, das mir da einfällt, weil das ist einfach katastrophale Verteidigung dann trotzdem noch. Aber er wird halt trotzdem von den Vorderleuten auf der einsamen Insel ausgesetzt. In Darmstadt ist es noch gut gegangen, aber jetzt halt nimmer. Und das einzige, wo ich sag, die einzige Szene, wo ich sag, da ist er wirklich mehr oder minder allein schuld, ist die, wo nichts passiert, wo Burgstaller den Ball quasi auch in mehr oder weniger in Lauf köpft.
Ja. Gut. Also Lukas Mühl
6 plus.
6 plus hat sich gerade noch mal verbessert. Ja, warum mal abgesehen von Mühl, warum ist das so unglaublich schief gelaufen wieder einmal? Hast du eine Erklärung, Uli?
Ja, die habe ich gestern schon gesucht, die Erklärung. Ich glaube, das halt das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ich glaube, dass natürlich, dass die Verletzungsmisere momentan schon auch ihren Beitrag dazu leistet, dass das so ausschaut, wie es gerade ausschaut. Wenn du halt mit Hack, Lohkämper und Scheffler deine 3 torgefährlichsten Spieler setzen musst, dann tust dich nach vorne schwer. Dovedan war halt anscheinend in Darmstadt eher wieder so der positive Ausrutscher. Ich glaube, der hat das mit dem ballfernen Zehner dann ganz anders interpretiert.
Über den habe ich heute schon mal irgendjemanden schimpfen hören, ich weiß aber... Weiß nicht mehr, wen. Ich finde Dovedan immer gar nicht so katastrophal.
Ich fand ihn schon katastrophal. Also das ist einfach also dann in der Rückwärtsbewegung sowas von lustlos und zaghaft und kann man übrigens auch den Herrn Geis gestern übertragen. Da hat mich der Kollege Lars noch einmal wohl zu Recht getadelt, dass ich den so gut benotet habe mit der 4,5. Also das stimmt, in der Rückwärtsbewegung war das natürlich auch schon extrem
desaströs. In der 4,5 ist auch schön.
Und dann kam natürlich auch wieder diese Rechtsverteidiger Malaise, ging weiter mit Knote, den du nach 20 Minuten rausnehmen musst und dann wieder Latteier dahin stellst. Der ging in die Diskussion auch auseinander über die Bewertung. Ich fand, dass er ist halt kein Rechtsverteidiger, haben wir ja auch schon mal thematisiert. Er hat sich ja gleich mit 2 Fehlpässen eingeführt, für die er Valentini aus der Stadt gejagt hätte, muss man ganz ehrlich sagen. Man neigt immer reflexhaft dazu, so junge Spieler dann immer ein bisschen positiver zu sehen, aber ich fand trotzdem, dass er natürlich rechts hinten schon seine Probleme hatte, hat aber auch angedeutet, dass er nach vorn durchaus Qualitäten hat, was ja seiner eigentlichen Position auch entspricht. Also auch die Torvorbereitung, das war ja gut gemacht. Also es war jetzt sicherlich nicht derjenige, an dem er die Niederlage festmachen muss. Er mit der 4 sogar zu den besseren noch gezählt. Aber das, glaube ich, sind schon so Faktoren, die halt dazu führen, dass das nicht rund läuft und es einfach in der Gesamtheit, in der Qualität nicht reicht in der Mannschaft.
Das einordnende Worte, beschwichtigende Worte von Uli Dickmeier. Willst du es ein bisschen mehr eskalieren lassen, Flo, oder?
Der Trainer hat es doch schon eskalieren lassen, indem er relativ klar gesagt hat, es liegt an der Einstellung. Also das ist ja doch durchaus für so jemanden, ich finde es bemerkenswert, wenn jemand, der so analytisch eigentlich ist und der ja, eigentlich und nicht in diesen Kategorien argumentiert, dann damit kommt. Dann gibt es für mich zwei Varianten. Entweder es ist wirklich was dran oder ihm fällt einfach nichts anderes mehr ein. Ja. Ich finde das Umschwenken halt schon interessant, weil das wäre jetzt eine Erklärung, die ich nicht erwartet hätte von ihm, sondern ich hätte tatsächlich eher erwartet, dass er dann so von den, man spricht ja immer dann von den Basics, das würde ich schon auch so sehen, ne? Pässe über 10 Meter, die nicht ankommen, direkte Duelle und Duelle um den zweiten Ball verloren, sowas. Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, aber er hat dann ganz klar gesagt, das braucht man nicht taktisch erklären, sondern es liegt halt einfach dran, dass die Einstellung nicht stimmt und man wird mit der Mannschaft hart ins Gericht gehen, das heißt natürlich irgendwie auch, also ich erwarte jetzt eigentlich auch personell dann jetzt in Karlsruhe Veränderungen, weil ansonsten muss es ja heißen, dass die alle plötzlich kapiert haben, wie die Einstellung sein muss.
Aber das mit dem hart ins Gericht gehen hat er wortgleich nach dem Sandhausen-Spiel auch gesagt. Das war, also den Spruch höre ich nicht das erste Mal. Ich glaube, er hat halt einfach gemerkt inzwischen, dass man das von ihm in gewisser Weise erwartet nach solchen Spielen. Ob da wirklich jetzt Reaktionen kommen, fehlt es ja an Alternativen.
Das stimmt nicht. Er hat doch gesagt, das ist Konkurrenzkampf auf allen Positionen.
Und er wird in der nächsten Pressekonferenz wird er sagen, dass sie in der Woche alle gut trainiert haben und eine Reaktion gezeigt haben. Wir können das ja nicht nachprüfen, weil wir bei keinem Training sind, also müssen wir es glauben. Aber das glaube ich jetzt schon, dass es da keine großen Änderungen geben wird, weil die wieder alle toll trainiert haben und man hat die Sachen angesprochen und die haben Besserung gelobt. Und
ja, könnten wir das denn beurteilen, wenn wir das Training sehen würden?
Naja, das schon. Also man kann beim Training schon erkennen, wie ein Spieler sich bemüht, wie sehr er sich reinhängt und auch die Reaktionen des Trainers. Also bei Hans Meyer im Training schon. Früher konntest du sehr deutlich erkennen, mit wem er zufrieden war und mit wem nicht.
Das lag aber, glaube ich, doch eher an Hans Meyer, oder?
Man sieht schon, also wir haben ja wirklich schon genug Trainingseinheiten gesehen. Ich behaupte jetzt nicht, dass man da jede taktische Feinheit erkennt, die da trainiert wird, aber generell, wie sehr ein Spieler bei der Sache ist, wie konzentriert er ist, wie engagiert er ist, wie er die Zweikämpfe annimmt, das kann man schon erkennen.
Wir dürfen das ja immer nicht schreiben, dass es an der Einstellung liegt, was in den meisten Fällen vollkommen zu Recht ist, weil man von Profisportlern eigentlich immer erwartet, dass die stimmt. Würdest du ihn denn folgen, Flo, dem Trainer, in seiner Argumentation?
Ja, das ist ja, das Problem ist ja, dass unter Einstellung man immer ganz viel verstehen kann. Also, ne, was ist denn jetzt die Einstellung? Ne, also, und wer stellt die denn ein?
Erwartest du jetzt Antworten von mir oder nicht?
Ja, nein. So nein, das ist durchaus, also ich finde, man kann durchaus drüber reden, was ist denn Einstellung? Weil ich meine, da kommt halt dann ganz oft, jetzt fange ich doch das Labern an, da kommt halt dann ganz oft sowas wie, ja, die verlieren dann die Zweikämpfe und dann guckt man sich mal an.
Die Laufleistung.
Und dann guckt, wenn man sich mit diesen Zahlen beschäftigt, dann merkt man halt auch ganz schnell, dass diese Zweikampfquote wirklich völlig für die Katz ist. Allein schon, weil wieder zwischen den Anbietern unglaubliche Unterschiede sind. Oder jetzt, wenn du es dann mal anguckst, dann hast du am Ende kommt, ich kann jetzt nur einen Anbieter zitieren, da kommt dann plötzlich eine Zweikampfquote von 49 zu 46 für einen Club raus. Also, ja, toll, dann war es wohl doch okay, oder? Das ist halt schwierig, das ist so eine Erzählung, auf die man halt irgendwie zurückgreift und es ist schwer, die greifbar zu machen, finde ich. Ich finde Zweikämpfe in gewissen Situationen schon ein Indikator dafür, auch so Gedankenschnelligkeit und so, das sind alles schon so Indikatoren, aber das für mich sind diese Argumentationen halt oft so ganz hinten raus. Was passiert denn, wenn die jetzt wenn der Schuss von Möller-Daly reingeht, wenn da Stojanovic nicht richtig zugreift, dann war dann die Einstellung plötzlich okay, weil dann haben sie Moral gezeigt, weil es ist ja 2-2 ausgegangen. Also das ist halt so für mich so ein bisschen die Frage, ob solche Erzählungen nicht eher so von hinten raus passieren. Es gibt da schöne theoretische Untersuchungen, dass man halt, wenn man Spielstand und so weiter mal wegblendet, und dann den Leuten sagt, ja, wie ist denn die Einstellung von denen und einfach nur Szenen zeigt oder wie ist denn die Körpersprache von denen, das kann kein Mensch sehen. Das ist einfach nur wild geraten. Also, die, wenn man so Blindtests, das sind wie Blindtests mit Sommeliers mit Rot- und Weißwein. Wenn die nicht sehen, was es ist, können die nicht mal Rot- und Weißwein auseinanderhalten. Und genauso.
Challenge accepted. Ja. Da kommen wir wieder zum Bier, das mir der Dickmeier noch schuldet. Ja. Und das also ich den vielen Menschen, die hier den Gerch erraten, verspreche, also.
Ja. Und ja, dementsprechend, ich find's ganz, ganz schwierig, den Begriff greifbar zu machen. Also, ich sehe schon auch, ne? Also, ich sehe auch auf dem Platz, da passt was nicht. Und vielleicht ist es halt dann doch
aber ist es
halt
dann
im nicht, Kopf oder zwischenmenschlich.
Aber
oder
ist es dann nicht entlarvend für einen Trainer, wenn er dann solche Sachen anführt als Begründung? Also
ich bin da auch beim Flo. Ich finde es mit der Einstellung, wenn ich jetzt mal die Aufstellung durchgehe und schaue mir die einzelnen Spieler an, da ist jetzt keiner dabei, dem ich unterstellen würde, er hat keinen Bock oder also ein Lukas Mühl geht bestimmt nicht auf den Rasen und denkt sich, ach, heute, puh, machen wir mal einen gemütlichen und schieben wir mal dem Burgi über Bälle hin. Das ist ja ein Quatsch. Und die ganzen jungen Spieler, die wollen sich ja auch beweisen. Und ein Johannes Geist, das ist halt ein Johannes Geist, den wirst du nicht mehr zum dynamischen Antreiber umändern. Das ist einfach so. Ich glaube, das Problem der Mannschaft ist einfach die Zusammenstellung. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema. Da ist doch keiner dabei von der Mentalität her, der auch in solchen Situationen mal die Phrase, die Ärmel hochkrempelt und mal die Leute mitreißt. Das sind alles Phlegmatiker und brave, nette Jungs, aber in der Situation halt einfach
überfordert.
Wie wir. Also ja, ich unterstelle da keinem, dass er nicht will oder dass er bewusst zurückzieht. Und selbst ein Dovidan, der ist halt, wie er ist. Den wirst du nicht mehr ändern. Der kann mal einen genialen Moment haben, aber es wird nie der Spieler sein, der dann mal nach hinten 20 Meter macht und den Ball, den er gerade verloren hat, sich mit der Grätsche zurückholt. Das weiß man aber. Und das passt aber einfach, die Zusammenstellung in dieser Mannschaft passt hinten und vorne nicht.
Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorher hatte, ne? Man muss diese beiden Welten halt vereinigen. Und die eine Welt ist halt, dass die von den Einzelspielern her durchaus okay bis, ja, sagen wir mal, oberer Durchschnitt zweite Liga sind, manche nach oben ausreißen, manche vielleicht auch nach unten, aber das eben auf der anderen Seite, auf der Seite der Geschichte, der Erzählungen, da passt's halt nicht. Und ich finde, da hat der Uli völlig recht. Man hat's ja dann gestern gesehen, Schäffler ist auf dem Platz, Schäffler ist zu Recht auch von St. Pauli-Seite dann danach unter anderem auch am Millern-Ton in der sehr guten Analyse vom Kollegen dort zu Recht kritisiert worden für seine Ellenbogen und für seine dreckige Spielweise, aber das ist der Einzige auf dem Platz. Das ist auch derjenige, der einen Handwerker dann angemault hat. Und das fehlt halt, der Mannschaft fehlt's so an diesen Typen, und dann kommt eben das taktische Element noch, dass du halt quasi so einen geteilten Kader hast zwischen denen, die dynamisch und schnell spielen und denen, die Ballbesitzfußball spielen können, aber du hast keinen Kader, der irgendwie das eine und das andere, also der das Ganze zusammenfügt, oder einen Kader, der mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung neigt. Und das kommt eben halt dann auch noch dazu.
Flo Zenger hat Typen gefordert. Damit haben wir in diesem Podcast alles erreicht. Können wir aufhören. Ja, aber ist es dann, okay, also da sind wir uns, glaube ich, auch schon einig, dass da auf der Sportvorstandsebene in den letzten Monaten, Jahren ein paar Fehler gemacht worden sind. Aber ist es dann nicht am Trainer, das zusammenzufügen, was er da zur Verfügung hat, oder ist es einfach unzusammenfügbar?
Wenn ich dir zwei Puzzle zusammenschmeiße und jeweils die Hälfte der Teile wegnehme, kriegst du es auch nicht zusammen, egal wie gut du bist und wie kreativ.
Das kriegst du nicht mal zusammen, wenn alle Teile zusammenpassen.
Ach doch, so 16-teilige Puzzle mit meiner Tochter, da wäre ich nur knapp Zweiter immer im Wettpuzzeln. Also.
Ich habe mir im ersten Corona-Lockdown ein 2000-Teile-Puzzle gekauft, weil wir gedacht haben, wir müssen das irgendwie beschäftigen. Es ist aussichtslos. So lang kann dieser Lockdown gar nicht mehr dauern, dass wir das Puzzle fertig kriegen.
Beschreiß nicht. Oh Gott. Uli Dickmeier hat uns alle verflucht gerade.
Uli Dickmeier hat den Lockdown bis Weihnachten verlängert.
Mist. Okay, also dann haben wir jetzt wieder mal eine Dreiviertelstunde gesprochen, um am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, zu dem wir immer kommen, Augen zu und durch.
Was soll man machen? Ich meine, die Alternative ist zu sagen, wir hauen 3-4 Spieler raus, ziehen aus der, die, alle, die mittrainieren, aus der 21 hoch.
Und du hast doch gerade schon personelle Konsequenzen mehr oder weniger gefordert.
Also ich bin da inzwischen an dem Punkt, dass ich sage, ja, du musst halt irgendwie mal diese Puzzleteile, dann musst du halt den einen Teil weghauen und dann halt hast du lieber ein halbfertiges Puzzle und dafür aber keine Teile, die im Weg liegen, als...
Ja, mach mal konkret, wen hauen wir weg, welchen Teil und wen fügen wir hinzu?
Ja, naja, wenn du der Trainer bist, musst du eigentlich den Teil weghauen, der eher auf Ballbesitz ist und dann konsequent auf nur noch auf Tempo gehen. Und dann musst du halt gucken, wer das mitspielen kann und wer nicht. Du kannst genauso gut in die andere Richtung argumentieren. Da muss der Trainer letztlich muss dann tatsächlich der Trainer wissen, welchen Teil er lieber hat. Aber er kann nicht mit einfach so weitermachen und sagen, ja, hoffentlich geht's irgendwie gut. Also, das kann man sich vielleicht leisten, ob der Qualität, die hinter einem ist, das kann schon sich ausgehen, aber du spielst jetzt nächste Woche bei der besten Mannschaft in der zweiten Liga 2021 von den Punkten her. Das wird genauso kein Spaß.
Uli, wolltest du irgendwas? Ich hab dich kurz gehört, aber war kein Gedanke.
Ich hab's schon wieder vergessen.
Ja. Ja, ich laber alle tot, es tut mir leid.
Ja. Ich gehe zwischendurch immer ein bisschen spazieren in diesem Podcast neuerdings.
Mit deiner Katze, wie heißt denn deine Katze? Jetzt heißt sie wirklich Mats.
Nee, die heißt Helena tatsächlich. Ja. Benannt nach einer wohlgenährten russischen älteren Dame, die wir mal im Freibad kennengelernt haben, meine Tochter und ich. Und den Namen fanden wir dann super, vor allem für eine kleine zierliche Katze. Und seitdem heißt sowohl diese etwas rundliche russische Frau, die wir nie wieder gesehen haben, Helena, als auch die kleine, nicht so rundliche Katze. Aber
die freien Räume entdeckt.
Ja.
Kann die eine Pirouette?
Nee, die kann wirklich gar nichts, außer sich halt in irgendwelchen Verpackungsmaterialien, die bei uns rumliegen, selbst gefangen zu nehmen. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, okay, dann wollen wir diesen Part abschließen und gleich zum Gerch kommen. Oder haben wir noch irgendwas komplett vergessen? Bricht Panik aus noch im Aufsichtsrat?
Gute Frage. Ich glaube, das ist wiederum was, wo ich sage, da hilft es jetzt tatsächlich, dass keine Zuschauer im Stadion sind, oder? Weil du kriegst ja keine Pfiffe und kein Druck und...
Ja, aber du kriegst halt die Kommentare im Internet mit.
Ja, aber die kann man, jetzt ist so die Frage, ich weiß ja nicht, wie sehr jetzt gerade so der Aufsichtsrat in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, außer Matthias Pfiffka, der auf Twitter sehr aktiv ist, das weiß ich.
Grüße,
ja. Ansonsten weiß ich nicht, wie das ist.
Ja. Glaubst du, der Aufsichtsrat verliert noch die Nerven und schmeißt Sportvorstand und Trainer los? Das jährt sich doch jetzt irgendwann, oder?
Also den Move machen sie nicht nochmal. Das halte ich für ausgeschlossen. Und wir haben es ja schon mal gesagt, Hacking wird, so lange wie es irgendwie geht, an seinem Wunschtrainer festhalten. Also da müsste sich die Situation schon noch weiter zuspitzen, glaube ich, bis da was passiert. Letztlich sind wir wieder am selben Punkt, hoffen, dass es irgendwie gut geht. Das weiß ich, das wollte ich vorhin auch sagen, was der Flo gesagt hat. Das stimmt natürlich, dass man heuer die Hoffnung haben kann, dass da einfach 3 Mannschaften noch schlechter sind. Wobei auch die Hoffnung kann trügen, das wissen wir auch. Aber dass es halt irgendwie gut geht. Also ich möchte es auch jetzt entscheiden müssen. Ich bin nach wie vor der Meinung, ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt bringt nichts. Es gibt welche, die argumentieren, man wartet wieder zu lange und dann ist schon zu spät. Ja gut, wie man das dann auf den letzten Drücker noch hinbiegt, das wissen wir ja. Und jetzt muss man einfach mal schauen, dass die Kurve kriegen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sich da kurzfristig was tut. Also der Aufsichtsrat wird sicherlich nicht Hacking rausschmeißen. Hacking wird den Trainer zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage stellen. Und damit hat sich die Sache eigentlich erledigt.
Trotzdem würde ich mir, um das abzuschließen, ich würde mir von Dieter Hacking dann tatsächlich auch durchaus, aber jetzt spricht ja niemand mit den Medien, obwohl nur von der Mannschaft, dass der sich einfach mal hinstellt und sagt, also die Mannschaft dann, wenn der Trainer das macht und der Sportvorstand das auch macht, Ist auch ein Gedanke, sonst werde ich wieder angeklagt vom Andi, mit dem besprochen habe, dass er sich, ja, naja, sonst will er wieder Teile meines spärlichen Gehalts für diesen Podcast.
Ich bin am Überlegen, ob fortan Andi vielleicht in diesem Podcast auftritt.
Wir schmeißen einfach euch raus und
übernehmen das. Stimmt, ja.
Nein, ob es nicht an dem Zeitpunkt sinnvoll wäre, wenn Dieter Hecking sich auch hinstellt und die Mannschaft in die Pflicht nimmt und sagt, so geht's nicht. Weil wenn das nur der Trainer macht, ja, dann ist das schön und gut. Aber Dieter Hecking, wenn sich dann auch noch öffentlich hinstellt und sagt, der Trainer wird auf keinen Fall rausgeschmissen. Wir haben in Nürnberg schon mal die Erfahrung gemacht, Spieler rausschmeißen geht. Also das wäre ja die Alternative, zu sagen, wenn man wirklich der Überzeugung ist, dass es mit dem Trainer läuft, dann hinstellen und nochmal in der Richtung was machen.
Naja, wir sind überzeugt. Am 11. Februar 2019 war das Sportvorstand und Trainer. Also knapp verpasst dieses Datum. Damals saß ich bis Mitternacht mit Hans Böller in den Redaktionsräumen der Nürnberger Nachrichten und wusste dann nicht, ob irgendwas passiert. Und irgendwann dann kurz nach Mitternacht, glaube ich, kam die Meldung. Wir mussten damals, ich schaue mir gerade ein Bild an, Tucher trinken. Die damit als Sponsor verbrannt sind hier, aber ja, das in der Automatenkantine des Verlags Nürnberger Presse gab es nur
ja, der Tucher. Tucherchef ist doch eh jetzt dann zu Fürth gewechselt, also das wäre ja eh völlig
dann schrecklich. Ja, okay, also wir stehen treu zum Trainer. Ist das die richtige Zusammenfassung? Immer noch?
Ja. Ja. Also von Uli? Mir schon.
Uli? Ja, weil uns halt nichts Besseres einfällt.
Ja, okay. Und dann machen wir jetzt noch den Gerch, den ich vollmundig angekündigt habe, ihn mir auszudenken. Und am Sonntag dann kurz vor Spielbeginn dem Flo geschrieben habe, hast du zufällig noch einen Alternativ-Gerch? Natürlich hat er einen. Willst du ihn uns vorlesen?
Du musst noch den von letzter Woche auflösen, oder? Die Hörer, die nicht in den sozialen Medien unterwegs sind.
Stimmt. Die Auflösung fürs letzte Mal ist Horst Blankenburg. Der Teil der deutschen Literaturgeschichte ist, weil er in dem Handke-Gedicht mit der falschen Aufstellung verewigt ist.
Und Uli Dickmeier hat ihn sehr schnell erraten, genauso wie erstaunlich viele andere Menschen. Es gibt aber auch solche, die sich sehr ausführlich mit dem Club beschäftigen und noch nie von ihm gehört haben, unter anderem der Bürgermeister von Kostenhof. Grüße an den nochmal. Der hatte sich wegen irgendetwas beschwert bei mir auch noch. Ah ja, dass wir behauptet haben, Gündogan sei der beste Mittelfeldspieler jemals beim 1. FC Nürnberg gewesen, so in etwa. Und eigentlich sei das doch Galasek gewesen. Gündogan größer als Galasek schon, ne?
Ja.
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 Sorry,
übrigens,
Robert.
Tipp für alle, Jamie Carragher erklärt, warum Ilkay Gündogan so viel besser in dieser Saison ist als in der letzten, gibt's auf Twitter ein Video. Wunderbar, erklärt's auch mit Zahlen.
Kann bloß den Namen nicht.
Genau, er kann nur den Namen nicht. Und wenn jemand wie Jamie Carragher zu überzeugen ist, dass man Zahlen verwendet, dann kann man das mit ganz vielen anderen Menschen auch machen. Grüße an Alu.
Sehr schön. Also kommt der Gerch
noch. Jawohl. Schnell. Die bekanntesten Sportler aus Gerchs Geburtsort sind ein spanisch-deutscher Langläufer.
Ein Moment, Uli, ja? Du darfst wieder per WhatsApp an mich versuchen.
Okay. Ja. Ich fange nochmal an. Die bekanntesten Sportler aus Gerchs Geburtsort sind ein spanisch-deutscher Langläufer und ein Fußballer des AS Monaco. Der AS Monaco? Mit letzterem teilt sich Gerch sogar einen Jugendverein. Von diesem Jugendverein aus ging es mit 15 zum Club. Dort debütierte er bereits mit 16 Jahren in der U19. Sein Trainer damals ein ehemaliger Verteidiger des FCN. Gerch spielte sich im höheren Jahrgang fest. Nur ganz am Ende der Saison kehrte er in die U17 zurück, um den Meistertitel in der Bundesliga Süd-Südwest zu sichern und dann die Meisterschaft zu holen. Ersteres gelang, bei zweiteren scheiterte man unter anderem an Joshua Kimmich und Timo Werner. Gerchs Mannschaftskameraden damals, ein deutscher Nationalspieler, ein wichtiger Spieler in einer Relegation und ein aktueller Clubspieler. Bereits in der folgenden Spielzeit bestritt Gerch sein erstes Spiel in der Regionalliga, wo er in der folgenden Saison Stammspieler war. Schnell reifte Gerch zum Jugendnationalspieler heran, war in der U20 sogar Stammkraft. Gegen Ende seiner ersten Spielzeit als Stammspieler in der zweiten Mannschaft folgte, der Club war akut abstiegsbedroht und von Verletzungen gebeutelt, 19-jährig Gerchs Debüt in der ersten Mannschaft. In seinen beiden Bundesligaspielen konnte Gerch den Abstieg aber nicht verhindern. Er begann die kommende Saison als Stammspieler, verlor seinen Platz aber an einen, der heute auf einer anderen Position Nationalspieler ist. Es folgten nur noch 2 Kurzeinsätze in der restlichen Saison und danach die Leihe in die Drittklassigkeit. Auch die brachte nicht die erhoffte Entwicklung, erneut fand er sich im Abstiegskampf auf der Bank wieder. Nach Ende der Leihe wurde der Vertrag aufgelöst. Gerch heuerte bei einer befreundeten Zweitvertretung an und stieg mit dieser ab. Binnen 4 Spielzeiten war Gerch also nun von der ersten über die zweite und dritte Liga in die Viertklassigkeit durchgereicht worden und hatte dort stets gegen den Abstieg gekämpft und teilweise auch verloren. Es war klar, dass ein Neubeginn anstand. Nach einem Probetraining im Brabant und einem in Ostwestfalen entschied Gerch sich aber für die Emilia-Romagna, nicht für die Insel im Golf von Neapel, auch wenn das viele aufgrund der Schreibweise verwechseln. In der zweiten italienischen Liga reifte Gerch zum Leistungsträger. So sehr, dass es sogar Gerüchte um eine Rückkehr nach Nürnberg gab. Gerch gab auch zu, in Italien Krautkartoffeln oder Nürnberger Rostbratwürste zu vermissen. Nach 2 Jahren in der Provinz Modena ging es aber nicht nach Franken, sondern nach Limburg. Dort spielt Gerch nun seit 2 Jahren erstklassig. Sowohl den großen niederländischen Clubs als auch zahlreichen Bundesligisten wird Interesse an Gerch nachgesagt, der beim Club vielleicht einfach daran scheiterte, dass im ersten Spiel ohne ihn eine Mannschaft geboren wurde.
Uli Dickmeier, Wahnsinn. Ich habe tatsächlich gestern schon raten dürfen am Sonntag und habe 25 Minuten gebraucht, um es herauszufinden. Und Uli Dickmeier löst dieses Rätsel mit dem Ablauf von Flo Zengers Redezeit. Herzlichen Glückwunsch.
Italien war das Stichwort.
Da hat es Klick gemacht. Da hat es bei mir auch Klick gemacht, bloß ist mir der Name einfach nicht eingefallen. Und worüber ich mich ein bisschen ärgere, ist, dass wir den gleich nicht Depp genannt haben. Das wäre doch eigentlich noch viel lustiger gewesen. Damit hätte man Generationen von... Die einen sagen so, die anderen so. Generationen von Clubspielern hätten wir hier beleidigen können. Aber naja, das machen wir ja nicht. Wir beleidigen uns nur gegenseitig. So, vielen Dank euch beiden. Haben wir alles besprochen? Ich glaube schon, weil das ist jetzt doch schon eine Zeit her, dass wir angefangen haben.
Ich wollte eigentlich noch das Bounty thematisieren in der Verpflegungstüte beim Club.
Nichts gegen Bounty.
Also, doch.
Warum? Bounty schmeckt hervorragend.
Gestern schon gesagt, wenn ich eine Kokosnuss essen will, dann fliege ich nach Hawaii. Es ist der Club unter den Schokoriegeln. Nee, das ist jetzt böse. Aber nee,
Bounty. Ja, aber wem nicht gegenüber?
Ja. Ich finde Bounty okay.
Nee, Bounty geht gar nicht.
Auch wenn es ein Dreier-Bounty war.
Beim nächsten Mal sammelt eure Bounties und bringt sie mir mit, vielleicht.
Okay. Mit dem Kasten Bier zusammen.
Ja, genau.
Aber bitte nicht ins Bier oder Kokosbier oder sowas.
Naja, in dieser Craft-Bewegung gibt es bestimmt auch...
Gibt es bestimmt ein Kokosbier.
Ja, wir bleiben beim Lindenbräu, Uli. Lindenbräu wäre
sehr. Habe ich im Kühlschrank.
Ja, toll. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann Grüße an eure Familien. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Welterklären euch beiden. Ciao.
Ciao. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.